Also Beate, ich sage dir ganz offen, wenn du ein Zeugnis gibst, gibst du etwas wie einen Geist der Prophetie auf dich. Also, jetzt habe ich es gesagt. Ja. Ja, wenn es um die Ehe geht. Ich könnte auch ein Zeugnis erzählen. Ich kriege mir ein paar Zeugnisse statt Predigten hier. Ich habe auch eine Predigt. Aber ich empfinde, es passt so rein. Ich weiß, kurz bevor ich meine Frau kennengelernt habe, dann hatte ich so eine ganz interessante Situation. Ich war mit einem Team von einer Bibelschule in Norwegen, dass wir überhaupt, wie wir nach Deutschland gekommen sind. Ich war da auf einer Bibelschule in Norwegen und dann haben wir am Ende von der Bibelschule haben wir immer so ein, wurde Teams so rausgeschickt, fast nur innerhalb von Skandinavien oder Norwegen, in den Sommermonaten zu evangelisieren. Und ich bin mit einem Team nach Deutschland gekommen, also nicht, weil ich es unbedingt vorhatte, also wie Gott es manchmal lenkt, ohne dass wir das wissen, im Nachhinein erstaune ich total, dass irgendjemand krank geworden und irgendetwas, und dann sind sie auf mich zugekommen und haben gefragt, kannst nicht du mitkommen? Ja gut, ich kann gerne mitkommen und so. Ne? Ich hatte nicht die Vision, nach Deutschland zu kommen, aber ich bin hierher gekommen. Und dann, aber das Interessante war, ich weiß denn, ich bin dann mit einem Team von Bibelschülern und eine Bibellehrerin oder Bibelschullehrerin, Marit Rasmussen hieß sie. Ja, sie hieß es. Und sie hat dann immer gepredigt, wir haben gesungen, Zeugnisse gegeben, so wie es immer ist. Ne? Und dann sind wir durch damalige DDR gefahren. Dann waren wir sogar in der Gemeinde damals von dem jetzigen Bibelschulleiter von Berührer, den Günther Karcher. Weiß ich noch, also den kann man sich leicht erinnern, weil er ziemlich groß ist. Das ist so. Ne? Nicht ganz Rainer Kallmund, aber. Und dann sind wir in Polen gewesen. Und dann sollten wir 3-4 Wochen in Deutschland evangelisieren, in Limburg an der Lahn, gerade wo die Beate herkommt. Und dann weiß ich noch, auf dem Rückweg an dem Tag, das war also im Sommer 1980, an dem Tag, wo wir gen Westen fuhren, also von Osten kamen, von DDR und so, auf dem Weg in die Bundesrepublik. Und dann saß ich in unserem Auto, ich saß hinten, ich bin nicht der Fahrer gewesen, ich saß nach hinten, haben einfach so vor mich hingelegt und auf einmal fing ich an, über Ehe nachzudenken. Ist auch klar, wie alt war ich, 23, kann man über Ehe nachdenken, oder? Also man muss ja nicht verrückt werden, aber man kann darüber nachdenken. Ja. Oder? Heutzutage gibt es ja Leute, die machen sich verrückt, wenn sie mit 16 keinen Freund hatten. Also, na gut, das war früher. Nein, nicht früher so. Na gut. Auf jeden Fall auf dem Weg. Ich saß da im Auto und auf einmal, und das muss der Geist Gottes gewesen sein, weil auf einmal fing ich an, über Ehe und Beziehung nachzudenken und auf einmal kam so eine Freude in mir hoch. Hatte ich das Gefühl gehabt, ich konnte ganz ehrlich zu Gott sein. Und ich habe gesagt, Gott, ich würde tatsächlich freuen, wenn ich bald heiraten würde oder so bald die Frau kennenlernen würde, die mit der ich da durch dick und dünn und doof gehen soll. Ja? Durch dick und dünn. Ah, jetzt habe ich eine Frau, die will nur durch dünn und dünn gehen. Aber ja. Okay. Aber der Point ist this. Die Beate hat ja auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis sie den Punkt kam. Jetzt komme ich zu dem Punkt. Ja. Der Point ist dieser. Das waren so Gedanken, die kamen einfach spontan in mir hinein. Und würde ich tatsächlich gerne machen. Und auf einmal kam so eine Freude in mir hoch. Und dann habe ich gesagt, aber Jesus, wenn ich jetzt eine lange Zeit nur dich habe, das ist super. Das ist auch super. Und in dem Moment spricht eine Stimme zu mir und sagt, gleich wirst du deine Frau kennenlernen. An dem Abend traf ich sie. Ja. Es ist einfach so, es gibt ab und zu einen Zusammenhang.
dass wir frei werden und da kommt Gottes großer Segen. Amen. Ich habe nicht an dem Abend gleich die große Offenbarung gehabt, dass sie das wäre, aber es war schon lustig. Sie war die erste Frau in Deutschland, mit der ich mich länger unterhalten habe. So, ich habe gleich zugegriffen. Ja. aber das ist schon eigenartig, wenn wir einfach mit Gott gehen, wirklich einfach Gott vertrauen. Ich sage dir eines, wenn du dahin kommst, wo Gott dich haben will, wirst du haben, was du brauchst. Amen. Suche zunächst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch genommen werden, nein, hinzugefügt werden. Aber es ist einfach ein Zusammenhang. Und Gott wollte mich hier in Deutschland haben. Ich habe mich immer gewundert, wo ich in Norwegen wohnte, warum ich immer, wenn ich irgendwo nur anfing mit einer Frau so ein bisschen Bekanntschaft zu haben, ich wusste innerhalb von Stunden, das ist nicht die Frau für dich. Ich war ein bisschen sauer auf Gott damals, so als junger Kerl. Gott, du könntest mir nach 3 Monaten sagen, aber warum immer gleich? Klar, ne? Will ja auch ein bisschen Spaß haben, sagt man so schön. Ne? Jetzt weiß ich ganz genau, Gott muss es so machen, weil er wollte nicht, dass ich in irgendetwas verwickelt werde, damit ich oben im hohen Norden bleibe und nicht hierher komme. Gott wollte, dass ich hier bin und sofort, wo ich hier war, hat er gesagt, siehst du? Amen. Lass es jedem in diesem Raum klar sein, dass Gott 150% vertrauenswürdig ist. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Geh mit ihm, er wird dich versorgen. Okay. So. Ich will heute mit euch sprechen über die Bündnisse Gottes. Ja, die Bündnisse Gottes. Ich habe am letzten Sonntag, wo es um Hauskreise insbesondere ging, und wo ich diese Frage aufgegriffen habe, wie entsteht Einheit in einer Gruppe, wie entsteht Einheit auch in einem Hauskreis, und ich habe dann dieses Buch von Derek Prince zitiert, wo er den Zusammenhang zwischen Einheit und Bündnisse herstellt. Also er geht dann von einem Ehebund aus. Er sagt, also das ist ein Schlüssel dazu, dass Ehemann und Ehefrau in ihrer Ehebeziehung eine großmögliche Einheit erleben, ist, dass sie ihre Ehebeziehung als einen Bund verstehen und mit Gottes Hilfe auch so leben. Ja? Und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt gewesen. Aber jetzt geht es nicht spezifisch um Ehe und auch nicht spezifisch um Hauskreis, sondern ich möchte einfach mit euch ein bisschen über die Bündnisse Gottes reden und über das Wesen eines Bundes noch einmal ein wenig. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also mir ist bewusst geworden, dass ohne Bündnisse zu verstehen oder ohne das Wesen eines Bundes zu verstehen, werden wir große Schwierigkeiten haben, Gott zu verstehen, werden wir große Schwierigkeiten haben, unsere Beziehung zu Gott zu verstehen und werden große Schwierigkeiten haben, die Bibel in seiner Fülle zu verstehen, wenn wir Bündnisse und das Wesen eines Bundes nicht verstehen, weil das ganze Heilshandeln Gottes mit der Menschheit beruht auf Bündnisse. Von Anfang bis Ende, alles ist letztendlich gegründet in Bündnisse, die Gott mit Menschen schließt. Sogar die Bibel, wir nennen es ja das Alte Testament und das Neue Testament, wir können auch sagen, der alte Bund und der neue Bund. Wenn ihr ein bisschen überlegt, wirklich alles Handeln Gottes in der Menschheitsgeschichte hier auf Erden beruht auf Bündnisse. Man könnte sagen, Gott hatte einen Bund vielleicht mit Adam, aber auch nach dem Sündenfall, Gott hat einen Bund mit Noah gemacht, Gott hat einen Bund mit Abraham gemacht, Gott hat einen Bund mit dem Volk Israel gemacht am Sinai, Gott hat einen Bund mit David gemacht. Eigentlich hat Gott nur gehandelt auf Erden durch Menschen, mit denen er einen Bund hatte. Amen. So, deswegen ist es wichtig, das zu verstehen. Dieser Bundesgedanke ist eingeflochten oder eingewebt in dem ganzen Heilsplan Gottes und in der ganzen Botschaft der Heiligen Schrift. Die Bibel sagt, wir haben jetzt einen Bund mit Gott. Wenn wir uns bekehren, dann treten wir in einen Bund hinein mit Gott. Ein Bund, den Jesus mit seinem Vater quasi geschlossen hat, als er gestorben ist und auferstanden ist. Und wir kommen in einen Bund mit Gott hinein. Also wir haben einen Bund mit Gott. Nicht nur eine oberflächliche Beziehung, sondern einen Bund. Die Bibel sagt auch, dass wir als Christen eigentlich einen Bund miteinander haben oder mit den anderen im Leib Christi. Und dann spricht natürlich die Bibel auch von einem Ehebund. So, Bund, Bündnisse, das ist immer da. Das ist ganz grundlegend. Okay. Heute feiern wir Abendmahl. Jesus hat gesagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Amen. Und wenn wir diesen Gedanken verstehen, ich kann dir sagen, das wird dir wahnsinnig gut tun. Weil es sagt sehr viel aus über die Liebe Gottes, über die Treue Gottes. Stell dir mal vor, Gott sagt, dass er sich mit uns verbinden will und sich mit uns verbindet wie ein Ehemann mit seiner Ehefrau. Das hat mit Treue zu tun, ne? Fantastisch. Okay. Aber jetzt mehr ein bisschen Stück zurück zum Grundsätzlichen. Was ist eigentlich ein Bund? Ein Bund, meine, das muss ich auch natürlich sagen, nicht nur in der Bibel, nicht nur im Alten Testament finden wir Bündnisse oder Bundesschließungen, sondern ich denke, die meisten von uns wissen das, dass auch in allen möglichen Kulturen, besonders in früheren Zeiten, war es ganz normal und dass Leute Bündnisse miteinander geschlossen haben. Aber wie gesagt, also es scheint etwas, was der Mensch in sich hat, Bündnisse zu schließen. Aber wir sehen es auch im Alten Testament und wie gesagt im ganzen Heilsplan Gottes. Aber was ist ein Bund? Und jetzt egal, ob es jetzt nur in der Bibel ist oder was ist ein Bund? Ein Bund ist eine Bindung oder eine Verbindung, also eine freiwillige Bindung oder Verbindung zwischen zwei Personen oder Parteien. Theoretisch kann also auch ein Bund zwischen Gruppen geschlossen werden. Früher war es ja üblicher, dass Stämme Bündnisse geschlossen haben oder Familien vielleicht Bündnisse miteinander geschlossen haben. Das ist eine freiwillige Bindung oder Verbindung zwischen zwei Personen oder Parteien, wo man vereinbart, nicht länger zwei unabhängige Personen oder Parteien zu sein, sondern eine untrennbare Einheit. Sag mal untrennbar. Ja, das hat mit Bund zu tun. Eine untrennbare Einheit. Was wichtig ist, man gibt dabei nicht seine Selbstständigkeit und Eigenständigkeit als Person auf, aber man gibt ein Stück seiner Unabhängigkeit auf. Man ist nicht länger unabhängig von dieser Person, man ist eine Einheit mit dieser Person. Diese Einheit ist so total, dass man sagt, mein Leben, das ist, bedeutet also, wir, uns verbindet nicht gemeinsame Interessen, sondern ein gemeinsames Leben. Mein Leben gehört jetzt nicht nur mir, es gehört auch dir. Meine Kraft und meine Ressourcen, meine Möglichkeiten, was ich bin und habe, stehen nicht nur mir, sondern sie stehen genauso dir zur Verfügung, wie sie mir zur Verfügung stehen. Es ist also eine totale Einheit, ohne dass man dabei die Eigenständigkeit als Person aufgibt, aber es ist eine totale Einheit. Das ist ein Bund. Wenn Leute einen Bund schließen, sagt man, deine Probleme sind meine Probleme. Du hast keine Probleme, die nicht auch meine Probleme sind. Wir haben nur gemeinsame Probleme. Ja. Meine Mittel sind deine Mittel. Meine Möglichkeiten, meine Ressourcen stehen dir zur Verfügung, genauso wie sie mir zur Verfügung stehen. Das ist eigentlich der Gedanke hinter einem Bund. Und ich meine, in früheren Zeiten, wo es öfters so Stammeskriege oder Stammesfäden gab, ich meine, gibt es auch heute, aber nicht so sehr hier bei uns. Wir fechten es manchmal zivilisierter aus, ne? per Zeitung und Politik und so. Ne? Aber das, der Geist ist manchmal derselbe, ne? Fäden. aber wenn dann zwei Stämme, die einen Bund miteinander geschlossen hatten, und ein Stamm in einen Krieg verwickelt wurde und attackiert wurde, war der andere Stamm verpflichtet, mit seinem Leben für den anderen Stamm einzutreten. Also es ging gar nicht, das war nicht so, dass der eine Stamm dann gesagt hat, du, ich werde jetzt attackiert, vielleicht könnt ihr überlegen, ob ihr kommen könnt. Das war eine Selbstverständlichkeit, dass sie kommen mussten. Das war ganz klar, die sind ja eine Einheit. Okay? Oder wenn jemand verschuldet wurde oder in solchen Nöten kam, musste man sich auch immer gegenseitig aushelfen. Das ist ein Bund. Jetzt ein paar grundsätzliche Wesensmerkmale eines Bundes. Ich habe jetzt nur das Grundsätzliche gesagt. Noch ein paar Wesensmerkmale eines Bundes. Und jetzt ist es mehr so ein Bund, ob es jetzt nicht nur Bündnisse, die wir im Alten Testament finden, sondern wie sie in der Geschichte der Menschheit bekannt sind. Aber wie gesagt, die ähneln sehr stark das, was wir auch in der Bibel finden. Ein Bund gilt in der Regel für das ganze Leben. Also wenn nichts etwas anderes vereinbart ist, ist es immer für das ganze Leben. Ein Bund konnte auch nicht aufgelöst werden. Also das war in der Regel so, dass es hieß, also wenn ich den Bund breche, dann bin ich eine rechtlose Person. Ich meine, dann bin ich bald bereit für die Ewigkeit. Ich meine, so haben sie das manchmal gemacht. Ein Bund kann grundsätzlich nur von beiden Parteien oder kann von beiden Parteien nur freiwillig, also im gegenseitigen Interesse eingegangen werden. Niemand kann einen Bund aufgedrückt bekommen. Also keiner kann gezwungen werden, in einen Bund einzutreten, sondern es muss freiwillig sein. Wenn Gruppen, zum Beispiel zwei Völker oder zwei Familien, zwei Stämme früher einen Bund geschlossen haben miteinander, dann wurde jede Gruppe durch eine Person vertreten. Und jetzt nur ein bisschen Sprung jetzt im Neuen Testament. Was hat Jesus für uns getan? Juhu. Er hat einen Bund mit dem Papa im Himmel geschlossen. Für uns. Am Kreuz. Und hat gesagt, Vater, ich habe einen Bund mit dir geschlossen. Und jeder, der durch mich zu dir kommt, er ist ein Teil dieses Bundes. Okay? Und der Vater hat gesagt, okay. Das ist der neue Bund in seinem Blut. Ja, ich kann nicht da ganz sanft werden. Die Liebe Gottes ist hart wie Sheol. Boah. Aber so ist es. Das ist genau, was stattgefunden hat am Kreuz. Jesus hat in seinem Blut einen Bund mit dem Vater geschlossen und hat gesagt, Vater Gott, na, jeder, der jetzt durch mich zu dir kommt, er ist ein Teil meines Bundes. Er ist mein Miterbe. Er ist ein Nutznießer dieses Bundes. Okay, einverstanden. Und der Vater hat gesagt, du hast dein eigenes Blut geopfert. Okay, Jesus Christus. Amen. Das ist Power. Das ist echt der Power. Ich sage euch eines, der Bundesgedanke Gottes ist Power pur. PP. Als Hauskreisleiter, das steht nicht in meinem Konzept, das musst du dir aufschreiben. Das sind PowerPoints. Aber das war manchmal so, wenn zwei Leute einen Bund miteinander geschlossen haben und es wurde auch vereinbart, das gilt auch für unsere Nachkommen, dann hatten sie diese Vorstellung, dass der jetzt einen Bund schließt, seine Nachkommen, also man hat diese Vorstellung, er hat seine Nachkommen noch in sich, ne? Weil durch seinen Samen, also er hat noch seine Nachkommen in sich und alles, was er in sich hat, ja, das wird ein Teil dieses Bundes werden, okay? Und Jesus, wenn du so willst, hatte uns, alle, die zum Glauben kommen an ihn, in sich, wo er den Bund schloss mit dem Vater im Himmel. Ich sage euch eines, das hier sind nicht nur ein paar interessante theologische Gedanken, das ist Power, das sind Wahrheiten, die dein Leben verändern. Weil das hat mit Identität zu tun. Ich habe eine neue Identität, ich bin ein Königskind, ich bin auf dem Hof des Vaters hineingekommen, ich bin ein Teil der königlichen Priesterschaft. Halleluja, ich bin dazu geboren worden, durch den Heiligen Geist, ich bin ein Erbe Christi. Also, das sind so Sachen, die uns helfen, auch nicht nur zu klagen, sondern zu schreien und zu jubeln. Okay. Also, wenn ein Bund geschlossen wurde, also zwischen Gruppen oder wo eine Gruppe vertreten war, wurde diese Gruppe meist durch einen Vertreter vertreten. Der Bund wurde meistens auch auf eine sichtbare Weise besiegelt, hat also einen Öffentlichkeitscharakter haben wir auch heute mit unserem, wenn Trauungen stattfinden, zum Beispiel einen Ehebund. Und bei der Bundesschließung oder wo Bündnisse geschlossen worden sind, da fanden auch meist symbolische Handlungen statt, die den Charakter des Bundes, die Bedeutung und das Wesen des Bundes unterstrichen haben. Okay? Und ich möchte jetzt mit euch einige Beispiele oder einige von diesen symbolischen Handlungen, und jetzt werde ich das eingrenzen auf das, was wir im Alten Testament haben, weil das ist ja letztendlich unsere Grundlage. Ich möchte einige von diesen Bundesschließungen mit euch anschauen, die im Alten Testament zwischen Menschen geschlossen wurden, und auch die Handlungen, die in Verbindung mit diesen Bundesschließungen stattgefunden haben, anschauen. Und diese Handlungen, die geben uns auch einen noch tieferen Einblick in die Bedeutung dieses Bundes. Und was ich jetzt aufzählen werde, diese Dinge fanden in der Regel immer statt. Ich weiß nicht, mag sein, dass es ab und zu nur teilweise stattfand, aber diese Dinge, die ich jetzt aufzähle, diese Handlungen fanden in der Regel immer statt, wenn Menschen einen Bund miteinander geschlossen haben. Und worum es jetzt geht, ist einfach, dass wir dadurch dieses Bündnisgedanken so gut wie möglich verinnerlichen, und dann werden wir uns nochmal daran erinnern, dass wir einen Bund mit Gott haben. Das ist der Punkt. Wir müssen verstehen, was ist ein Bund, und ich habe einen Bund mit Gott. Also diese Wahrheit, zumindest im Geist, müsste uns von den Socken reißen. Oder? Hauen? Hauen, von den Socken hauen. Okay. So, es gibt ein paar Beispiele in der Schrift von, natürlich, nicht nur zwischen Gott und Mensch, sondern auch zwischen Menschen im Alten Testament, die Bündnisse miteinander geschlossen haben. Kennt ihr einige Beispiele? David und Jonathan. David und Jonathan. Ne? Jonathan ist jetzt nicht hier, ne? Nee. Ist David da? Aha. Also sagen mal euren Kindern, heute wurde von euch gesprochen in der Predigt. David und Jonathan. Das war ja ein ganz spezielles Verhältnis. Jonathan, der Sohn von König Saul, und David, der Gesalbte Gottes, der seinen Vater erben sollte. Und Saul wollte eigentlich, dass sein Sohn das erben sollte, aber Jonathan hatte bereits begriffen, David ist der Erbe. Und die beiden Leute, Jonathan und David, die haben sich verstanden. Und das war nicht nur nur menschliche Sympathie, sondern es steht von Jonathan und David, die hatten sich lieb wie ihre eigene Seele. Das war eine innere Verbundenheit, die besonders stark war. Die waren eins im Geist. Jonathan und David waren eins im Geist. Obwohl vom Hintergrund so unterschiedlich. Der eine, ein Königssohn, der letztendlich doch nicht König werden würde oder sollte. Der andere, ein Hirtenjunge, der eigentlich ein König war. Ja. Aber Jonathan, dieser Mann, der beeindruckt mich. Kann man mal vorstellen, er hätte eigentlich ein Recht auf den Thron gehabt, aber er war so geistlich, er hat gemerkt, was eigentlich der Wille Gottes war. Und ich verbinde mich mit dem Willen Gottes. Ich verbinde mich mit dem Willen Gottes über meine Seele. Es ist nicht in erster Linie, was ich empfinde, sondern ich verbinde mich mit dem Willen Gottes für ewig. Puh. Ich sage euch eines, das sind Menschen, die das Reich Gottes fördern auf Erden. Die suchen nämlich Gottes Kingdom. Wir suchen Gottes Herrschaft und nicht, es geht nicht immer darum, die eigene Ehre, sondern die Ehre Gottes. Okay? Und David und Jonathan, die hatten nicht nur eine gute Beziehung zueinander, sondern die haben auch formell vor Gott, die haben einen Bund miteinander geschlossen. Und die Bibel schildert wahrscheinlich nicht das ganze Geschehen, aber es schildert einen Teil von dieser Bundesschließung. Und was da zwischen David und Jonathan geschah, das war nicht spezifisch nur für sie, sondern das geschah sehr häufig bei Bundesschließungen. Und zwar in 1. Samuel Kapitel 18, ich werde versuchen, es relativ schnell durchzugehen, aber auf der anderen Seite so detailliert, dass es nicht oberflächlich wird. In 1. Samuel Kapitel 18, hier wird geschildert etwas, was sie machten, als auch eine symbolische Handlung oder zwei symbolische Handlungen in Verbindung mit dieser Bundesschließung. Okay, ab Vers 3 in 1. Samuel 18. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Hier sind zwei Sachen, die sie getan haben. Und das wurde in der Regel bei Bundesschließungen gemacht. Man hat den Oberrock, also wir würden heute vielleicht sagen, Sakko oder Mantel. Man hat gegenseitig Mantel getauscht. Das war jetzt eine symbolische Handlung. Nicht oberflächlich, sondern ganz ernst gemeint. Was sollte das heißen? Es heißt, ich nehme ein Stück von deiner Identität an, du nimmst ein Stück von meiner Identität an. Also ich betone jetzt, Bund heißt nicht, dass wir unselbstständige, identitätslose Menschen werden, weil ich bin mir sicher, dass nur Menschen, die eine gesunde und starke Identität haben, wirklich gemeinschaftsfähig sind. Ja? Aber trotzdem sagt diese Handlung, wir sind eins. Wir sind nicht mehr nur zwei. Wir sind eins. Ja? Dieser Mantel, dieser Oberrock hatte mit Identität zu tun. Okay? Das war eine gängige Handlung. Eine zweite Sache, die sie gemacht haben, wo steht hier von Jonathan? Er hat David seine Waffen gegeben. Das heißt, und gab es David. Und er nahm seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Also das war auch eine typische Sache. Man hat den Gürtel genommen und Schwert und Bogen. Wofür steht das? Steht für Kraft. Das heißt, meine Kraft ist jetzt deine Kraft. Wenn du attackierst wirst, wer dich attackiert, attackiert mich. Amen. Das ist ein Bund. Ich muss immer so kleine Sprünge ins Neue Testament wieder machen. Gott sagt, nicht, wenn wir fleischliche Streitigkeiten mit Geschwistern haben. Das kann nicht, oh Gott ist mit mir, wer ist wohl mit dir? Aber wenn der Feind uns attackiert, wenn Probleme kommen, die wirklich vom Feind sind, sagt Gott, das sind meine Feinde. Nicht nur deine Feinde. Amen. Gott sagt ja selbst, was ein Bund ist in seinem Wort und sagt auch, dass er einen Bund mit uns geschlossen hat. Gott weiß, was er sagt. Da ist jemand, der für uns kämpft. So war wir selber nicht anfangen, fleischliche Kämpfe zu führen. Dann machen wir alles nur kaputt. Aber wenn wir nicht selber anfangen, fleischliche Kämpfe zu führen, da ist jemand, der für uns kämpft. Amen. Und ich denke jetzt nicht, dass wir in erster Linie an Menschen denken, sondern Probleme, Dinge, die der Feind sich einfallen lässt. Da gilt das Wort aus Jesaja 54, wo Gott sagt, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird bestehen. Amen. Also das war, so wurde ein Bund geschlossen. Der Gürtel wurde auch getauscht, weil im Gürtel hing immer das Schwert. Ja. Und dann Waffen. Und es hieß, meine Kraft, genau, oder es hieß so, genauso wie meine Kraft dazu dient, für mich zu kämpfen, für mich einzutreten, ohne Unterschied, genauso ist meine Kraft dazu da, für dich einzutreten, für dich zu kämpfen. Amen. Ich hoffe, dass ihr merkt, wie tief das eigentlich ist. Das ist enorm. Amen. Es ist jemand, der mit uns ist. Ich glaube, wenn wir wirklich begreifen, dass jemand mit uns ist, dann sind wir nicht so schnell für uns selbst zu kämpfen. Jetzt meine ich ihn aus dem Fleisch heraus oder so. So, ja. Ich muss gerade zu einem Kinderlied denken, was ich gehört habe, wo ich in den ganz hohen Norden wohnte. Es war sogar ein schwedisches Lied, Eleonore. Ja. Ich habe einen Engel, der mit mir geht. Ich habe einen Engel, der jeden Tag mit mir geht. Ja, das muss ich schnell übersetzen. Ob ich sitze oder stehe, ob ich liege oder gehe, ich habe einen Engel, der mit mir ist. Und das ist so. Das hast du, ich auch. Ich habe 2 oder 3. Yes, sir. Oh, ja. Ich habe seit Jahren, habe ich das so. Stört euch das, dass ich so sage? Nee. Ich habe immer so das Gefühl, ich habe 2 und ein dritter, der kommt, wenn es besonders brenzlig wird. Schlimme ist, ich glaub's. Halleluja. Ich habe einen Bund mit Gott und wir haben. Das ist ja, Jesus hat einen Bund für uns geschlossen, so ist es ja, und wir sind in diesen Bund hineingekommen, wo wir ja zu ihm gesagt haben. Wir haben einen Bund mit Gott. Amen. Okay, also, wir haben euch. Oberkleider, Mantel getauscht, dann wurde Waffen und Gürtel getauscht. Also durch diese beiden symbolischen Handlungen wurde sehr stark die Einheit, die Zusammengehörigkeit betont und unterstrichen. Was geschah weiter bei einer Bundesschließung? Bei einer Bundesschließung wurde auch ein Blutopfer gebracht. Das klingt ja blutig, aber es wurde auch so. Ein Blutopfer gebracht. Und ich weiß nicht, ob man dann immer, nee, nicht nur Kälber hat man genommen, aber die waren oft dabei. Und das ist dann so vonstatten gegangen. Also man hat nämlich so ein Kalb genommen, wurde in 2 geschnitten, so geschah das. Und da wurde eine Hälfte dorthin gelegt, die andere Hälfte dorthin gelegt. Und dann sind die beiden, die einen Bund miteinander geschlossen haben, die sind zwischen diesen beiden Hälften hindurchgegangen. Und das hieß, diese Handlung hieß, dass wir sind, das unterstreicht also die Endgültigkeit des Bundes, wir sind auf Leben und Tod zusammen. Ja, also das ist ja eine Leben- und Todgeschichte. Wir sind Leben und Tod zusammen. Es gibt gar nicht, dass wir getrennt sind, solange wir leben. Wenn wir getrennt sind, sind wir eigentlich tot. Also das war die Endgültigkeit. Gut, in einigen Kulturen war auch dieser Gedanke dabei, tatsächlich, wir gehen jetzt durch diese Stücke hindurch, wenn einer von uns den Bund bricht, ist er des Todes. Aber ich würde es lieber so ausdrücken, es drückt die Endgültigkeit dieses Bundes aus. Und wisst ihr, was mich beeindruckt? Gott greift diese symbolische Handlung auf und benutzt sie, wenn er einen Bund schließt mit Abraham. Und jetzt müsst ihr mal vorstellen, es geht ja nicht nur darum, dass Abraham da durchmarschieren sollte, sondern Gott ist selber durch eine feurige Flamme durch die Stücke gegangen. Das ist, was ich versuche, euch zu vermitteln. Könnt ihr mal vorstellen, der lebendige Gott, der Himmel und Erde schuf, schließt mit einem Menschen einen Bund und sagt, auch wenn die Berge vergehen, meine Gnade wird nicht vergehen. Ist enorm. Wir können ein paar Verse hier lesen. Ich sage euch, die Bibel ist ein interessantes Buch, ne? Ja, auch wenn Leute ein bisschen Action haben wollen, ich kann ja schon ein paar Kapitel geben. Falls es nicht spannend genug ist, es gibt hier schon heftige Auseinandersetzungen. Ja? Fangen wir mal lieber bei David und Goliath an. Boah, das gefällt mir. Ah, wie der David hier rennt auf den Goliath zu. Das ist interessant. Der Goliath kam ihm entgegen und David stand nicht nur da und sagt, naja. Und David rannte den Goliath entgegen. Kannst du mir vorstellen? Und sagt, ich werde heute deinen Kopf den Vögeln zum Fraß geben. Ich wollte nur euch ein bisschen aufwecken hier. Vielleicht denken einige, sag mir lieber nicht, wo das steht. Aber ich, weißt du, da passiert was. Und weißt du, warum David so freimütig war, nur um das hier kurz einzuflechten? Er sagt, dieser Philister, was will er überhaupt tun? Dieser unbeschnittene Philister, weißt du, was David gesagt hat? Er hat keinen Bund mit Gott, ich habe einen Bund mit Gott. Und er will mir entgegenkommen. Das war das, wirklich. Die Beschneidung war ja im Alten Testament, das war ja ein äußeres Zeichen auch für das Bundes. Die sollte beschnitten werden, ne? Die Männer am achten Tag und so weiter. Und der David sagt, dieser unbeschnittene Philister, er hat keinen Bund mit Gott und er kommt mir entgegen. Und David rannte auf ihn zu. Hey! Das ist Power. Ich sage mal, das ist die Kraft eines Bundes. Woher hatte David diese Tollkühnheit? Es war nicht, weil er dachte, ich bin sowieso der Coolste. Nein, er wusste von der Kraft eines Bundes. Er wusste, wenn Gott mit mir ist, wer will gegen mich sein? Und hat es ja ausprobiert mit diesen Löwen und Bären. Hat ja geübt im Kleinen, sage ich mal, im Kleinen Löwen und Bären. Er hat schon geübt, ne? Als Hirtenjunge, wo Löwe und Bär kamen und gesagt, ich habe Löwen kaputt gemacht und Bären das Fürchten gelehrt. Was will dieser Philister hier überhaupt tun? Wow. Und das war nicht jemand, der Realitätsverlust hatte, ja? Irgendwo, I'm the king, ich bin der Kaiser von China oder sowas. Nein, er wusste von seinem Bund mit Gott. Okay? So. Es gibt Action. Und in 1. Buch Mose, Kapitel 15, und ich möchte nicht alles da lesen, weil wir dann einfach irgendwann punktieren. Aber das war, hier hat Gott in einem Bund, das ist interessant, den Abraham das Land zugeschworen. Das ist wirklich interessant. In 1. Buch Mose, Kapitel 15, und der Ausgangspunkt ist, Gott zeigt ihm das Land und der Abraham sagt natürlich dann in Vers 8, in 1. Buch Mose 15, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Also dieses Land, was du mir gezeigt hast. Da sprach Gott zu ihm und hier geht's los mit diesem Blutopfer. Bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege, und einen dreijährigen Widder, eine Tuchteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm alle diese, und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Also ich weiß jetzt nicht, warum. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Irgendwo waren da, diese Raubtiere drücken vielleicht auch symbolische, also war schon echte Tiere, aber war ein Ausdruck von dämonischen Mächten, die diese Bundesrealität verhindern wollten. Und Abraham verscheuchte sie. Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach, also Gott sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Boah. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen, und hör mal zu, und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr.
Boah, tut mir leid, also ich werde da elektrisch.
Stell dir mal vor, da liegt das und der Abraham steht da und Gott offenbart sich in ein Feuer und eine Feuerfackel geht zwischen diesen Stücken und Gott sagt, so wahr ich lebe, habe ich diesen Bund mit dir geschlossen. Und dann geht's hier und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Falls du Fragen hast, wem das Land gehört, ich weiß nicht, wie Gott es verwirklichen wird, aber er wird es verwirklichen auf seine Art und Weise. Amen. Aber guck mal, das war eine symbolische Handlung, die nicht nur hier stattfand. Es gibt auch andere Beispiele, wo man das sieht. Man hat also diese Opfertiere genommen, sie in der Mitte zerteilt und dann ist man gemeinsam hindurchgegangen und das drückte die Endgültigkeit, die absolute Endgültigkeit, die Unauflösbarkeit dieses Bundes aus. Und was mich fasziniert ist, hier an dieser Stelle, was wir jetzt gelesen haben, ist Gott selber durch die Stücke gegangen. Ha? Enorm. Okay. Nur noch ein, zwei so symbolische Handlungen und dann wollen wir es zusammenbinden und dann Abendmahl feiern. Was auch in der Regel geschah bei Bundesschließungen, war, dass die Inhalte des Bundes, also die Vereinbarungen oder die Verheißungen, das, worüber man übereingekommen ist, wurde laut ausgesprochen oder proklamiert in diesem Kontext der Bundesschließung. Und es wurde dann jedem bewusst oder klar, diese Verheißungen, das sind die Grundlage unseres Bundes. Das ist zum Beispiel, was auch jetzt heute geschieht, wenn bei einer Eheschließung, wenn man sich gegenseitig das Treuegelübde oder das Eheversprechen gibt, es geht darauf zurück. Bei Schließen des Bundes, das sind keine leere Worte, das sind nicht nur Absichtserklärungen, das ist die Vereinbarung. Und wir müssen ein bisschen merken und sehen, dass was auch eine Ehe zusammenhält, ist unter anderem die Treue gegenüber dem, was man gesagt hat. Und ich kann euch eines sagen, das kann ich sagen aus Erfahrung. Ich weiß, dass wenn wir uns sagen, das habe ich versprochen, vor Gott, dazu stehe ich. Das gilt nichts anderes. Ich kann euch sagen, gerade das dient dazu, auch die Zuneigung, die Liebe, die Faszination in der Ehe aufrechtzuerhalten und zu erneuern. Leute, die sich ständig nur fragen, ja, fühle ich heute genauso viel wie gestern und vielleicht in einem Jahr, vielleicht fühle ich dann weniger als vorgestern und so. Keine Basis. Sondern die Verheißung, das Versprechen, was wir uns gegenseitig vor Gott gegeben haben, wo wir geheiratet haben, das ist der Inhalt unseres Bundes. Das klingt doch so nach Vernunft-Ehe. Nein, im Gegenteil. Genau das führt dazu, dass die Ehe belebt und erfrischt und an Faszination nicht verliert. Seid ihr noch hier? Also, die ihr noch nicht geheiratet habt, ist eine schöne Sache. Und eine herausfordernde Sache. Ihr wollt ja alle Pioniere sein, oder nicht? Gott hat ja die Ehe eingesetzt. Glauben wir denn im Ernst, dass Gott nicht am besten weiß, wie Mann und Frau am besten zusammenleben? Glauben wir das wirklich im Ernst? Der uns geschaffen hat? Uns, der Designer? Er weiß schon, wie am besten läuft. Okay, und das wurde bei diesen Bundesschließungen gemacht. Auch im Neuen Testament haben wir, das ist ja interessant, wo in Hebräerbrief es heißt, dass der neue Bund ein besserer Bund ist weil er auf bessere Verheißungen gegründet ist. Also das siehst du wieder, diesen Zusammenhang zwischen Bund und Verheißungen, Bund und Versprechen, Bund und Wort. Ja? Und das Wort Gottes ist die Grundlage unseres Bundes mit Gott. Okay? Und das haben wir jetzt auch gesehen, muss ich nicht nochmal lesen, das haben wir gesehen jetzt auch vorhin, wo ich diese Begebenheit gelesen habe, wo Gott einen Bund mit Abraham machte in 1. Mose 15, wo Gott durch diese, durch ein Feuer oder mittels eines Feuers, er ist durch diese Hälften hindurchgegangen und dann sagt er, fürwahr sage ich dir, dieses Land gehört dir und deinen Nachkommen für immer. Also das war das Versprechen, das Gelübde, das war, was Gott da sagte. Und wenn Gott etwas verspricht, boah. Ja, das Letzte, was ich jetzt mitnehme, das ist nicht alles, aber jetzt kommen wir zum Abendmahl. Es wurde ein Mahl gefeiert. Nach der Bundesschließung, nachdem man die meisten symbolische Handlungen hinter sich hatte, dann hat man ein Mahl miteinander gefeiert. Auch, habe ich zumindest gehört, auch in anderen Zusammenhängen, auch in anderen Kulturen, mit Brot und Wein. Aber auf jeden Fall hat man ein Mahl, ein Erinnerungsmahl gefeiert. Und das ist ja nicht eine oberflächliche Sache, sondern ist ein Mahl des Bundes. Deswegen hat der Jesus gesagt, gerade wo er das Abendmahl eingestiftet hat, oder eingeführt hat, hat er gesagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Okay? Und da lese ich nur aus dem Alten Testament, wo ihr das sehen könnt, dass es vorkommt. Also nicht nur in Verbindung mit dem Abendmahl. Ganz am Ende von 1. Mose 31, da schließt zwei andere Gestalten des Alten Testamentes einen Bund miteinander. Und das ist Jakob und Laban. Wie viele kennt den Laban? Das war schon ein Gauner. Aber Jakob nicht viel weniger. Es war kein Wunder, dass die einen Bund miteinander geschossen haben, sondern da hat keiner dem anderen getraut. Und irgendwie mit Recht, die waren beide da ganz schön, die haben es, wie man so schön sagt, faustdick hinter den Ohren. Beide. So, Jakob, also irgendwo finde ich es ein bisschen gut, dass er diesen Schwiegervater bekommen hat. Ja. Weil er war selbst nicht gerade zimperlich, der gute Mann. Okay. Und die dann war es so, er hat ja da lange bei seinem Schwiegervater gearbeitet, der Jakob, und hat so seine Frauen da abgearbeitet, hätte ich was gesagt. Er musste natürlich, ne, um sie zu bekommen, musste er so und so lange arbeiten. Und so weiter. Und Gott war mit ihm und hat ihn gesegnet. Ja. Und nicht nur, weil er so toll war, sondern er war auch in diesem Bund des Abrahams. Und Gott hat ihn gesegnet. Und irgendwann hat Jakob gemerkt, der Laban, irgendetwas ist komisch. Er guckt mich so komisch an. Da kommt etwas auf mich zu, das ist nichts Gutes. Und dann spricht er mit seinen Frauen. Der Jakob war kein kühner Mensch, muss ich sagen. Ich musste ein bisschen arbeiten, um ihn irgendwo einordnen zu können. Aber er wurde es. Ich meine, Gott kam ihm ja entgegen, ne? wo er dann zurückkam nach Kanaan, und er war immer noch so das kriegen wir schon durch. Und da kommt Gott ihm entgegen und er muss mit Gott kämpfen, bis er gar nicht, wo es keine Tricks mehr gibt. Und dann sagt Gott ihm, kriegt er eine Offenbarung, sagt Gott heute, ich ändere deinen Namen von Jakob in Israel. Und Israel heißt Kämpfer Gottes. Also weißt du, Jakob, diese ganze Trickreicherei, das musst du nicht machen. Du kannst geradeaus sein, weil ich bin mit dir. Ne? Aber ich finde es schön, Gott hat ihn nicht einfach weggeschmissen oder verworfen, nur weil er so ein bisschen so, ne? Er hat schon gesehen, in seinem Herzen war. Okay, aber der Jakob hat gemerkt, der Laban, das ist nicht so, also mein Schwiegervater, da blüht was. Und hat er mit seinen Frauen, das ist so Familienrat gehalten, hat gesagt, also ich merke, der Laban, irgendwer kommt etwas auf mich zu, das ist nicht so gut. Wisst ihr, was macht? Ich hau ab. Genau das. Ich hau ab. Ich nehme euch mit, alle meine Kinder, all mein Besitz, Vieh, Kamele, was ich auch immer habe, Esel, was, ich weiß nicht, was er alles hatte. Ich nehme es einfach mit, Ziegen, komm. Und wir düsen ab, er labern mehr, gar nichts. Ich will zurück zu Mama und Papa. Ja, ja. Und die haben gesagt, ja, okay, ja, wir kommen mit. Und die sind losgedüsen, in the middle of the night, also mitten in der Nacht. und Laban erst nach 3 Tagen merkt er, was los ist. Und er ist abgedüst mit meinen Töchtern und kommt hinter ihm her und erreicht den Jakob und sagt, was machst du hier eigentlich hier? Und dann haben sie so eine Unterredung zwischen Männern in 1. Mose 31. Und gut, ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Punkt war. Ich habe es jetzt alle Einzelheiten nicht im Kopf. Aber ob Laban, weil er einfach gemerkt hat, seine Töchter, die wollten tatsächlich lieber bei ihrem Mann sein als beim Schwiegervater, Gott sei Dank. Auf jeden Fall haben sie dann eine Vereinbarung getroffen, Jakob und Laban. Und diese Vereinbarung beinhaltet unter anderem, keiner würde eine gewisse Grenze überziehen, also zum anderen hin im Bösen. Also so wie ich das verstehe, hieß es nicht, wir werden uns nie wieder sehen, sondern du wirst nie im Bösen über diese Grenze kommen zu meinem Wohnort hin und ich werde nie über diese Grenze kommen im Bösen zu deinem Wohnort hin. Also das war eine Art so Waffenstillstand oder irgendwo ein Nichtangriffspakt. Also wir lassen uns gegenseitig in Ruhe. Und dann musste er auch versprechen, Jakob, dass er die Töchter von Laban gut behandeln würde. Das waren so die Sachen. Und dann haben sie einen Bund miteinander geschlossen. Die haben dann noch eine symbolische Handlung vollbracht, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, weil ich habe versucht, die wichtigsten Sachen rauszugreifen. Aber die haben zum Beispiel auch so einen Stein aufgestellt, das sollte soll ein Zeuge sein, das war so ein Monument, so ein Erinnerungsmonument. Ab und zu hat man auch einen Baum gepflanzt als ein so Monument, also das ist ein Zeichen unseres Bundes. Aber die haben dann einen Bund miteinander geschlossen und so weiter. Und dann steht es hier ganz am Ende, Vers 53 und 54. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors soll zwischen uns richten. Der Gott ihres Vaters, das schwor Jakob bei dem Schrecken seines Vaters Isaak. Und Jakob opferte ein Schlachtopfer auf dem Berg. Sind wir wieder beim Schlachtopfer? Und lud seine Brüder ein zu essen und sie aßen und übernachteten auf dem Berg. Also die waren da auf einem Berg, haben das alles abgemacht und dann haben sie gegessen als ein Erinnerungsmahl. Und das wurde oft bei so Bundesschließungen gemacht. Okay? Und weil jetzt die Zeit so fortgeschritten ist, jetzt Abendmahl. Das ist, was wir heute tun. Wo Jesus Abendmahl eingesetzt hat, er hat gesagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Also, wenn wir Abendmahl feiern, es geht auf diesen Gedanken zurück, dass dadurch ein Bund gefeiert wird oder ein Bund bestätigt wird, erneuert wird. Ab und zu können Bündnisse auch erneuert werden. Und das ist, was wir tun, wenn wir Abendmahl feiern. Was bedeutet das jetzt alles, was ich jetzt gesagt habe, über die Bündnisse Gottes, wenn wir jetzt Abendmahl feiern? Nur ganz kurz. Was bedeutet es für uns? Es bedeutet für uns, wenn wir Abendmahl feiern, dass wir es nicht oberflächlich oder leichtfertig machen sollen. Amen? Es gibt keinen Widerspruch dazwischen, dass es eine freudige Angelegenheit ist, als auch, dass es keine oberflächliche Angelegenheit ist. Ein Bund ist keine oberflächliche Beziehung. Amen? Ein Bund ist gerade die Abwesenheit von Oberflächlichkeit. Ein Bund bedeutet, dass man, wenn du so willst, sich gegenseitig das Leben anvertraut. Es hat damit zu tun, dass Leben verbunden werden. Ja? Und deswegen, Abendmahl ist ein Fest, ist eine Feier, aber es ist keine oberflächliche Sache. Ich denke, wir können das sehr gut erkennen, wenn wir aus dem Wort Gottes die verschiedenen Berichte hier lesen, was für eine gesegnete, was für eine ergreifende, was für eine erfüllende Angelegenheit es war, einen heiligen Bund zu schließen vor Gott. Aber es war auch wichtig, dass es keine oberflächliche Sache war. Ne? Ja, und deswegen sagt auch die Schrift, dass wir so mit dem Abendmahl verfahren sollen. die Lehre über Bündnis oder was ich jetzt gesagt habe über Bündnis oder über den Bund, das soll nicht für uns nur ein Segen sein oder etwas, woran wir denken, wenn wir Abendmahl feiern, sondern es soll etwas sein, was uns auch überhaupt, wenn wir über unsere Beziehung zu Gott nachdenken, es soll etwas sein, was uns hilft zu sehen, in welche Tiefe, welche die Treue Gottes uns gegenüber ist. So, es ist, bezieht sich nicht nur auf das Abendmahl, aber weil wir heute Abendmahl feiern, verbinde ich es besonders damit. Ja? Und was wir tun, wenn wir jetzt gleich Abendmahl feiern, dann sagen wir hoch und heilig vor Gott, ich habe einen Bund mit Gott, wie Abraham, und noch mehr, ich habe einen Bund mit Adalbert, also jetzt ist nur einer, aber ich habe einen Bund mit allen anderen im Leib Christi. Das ist tatsächlich, was ich sage. Deswegen ist es eine heilige Angelegenheit. Ich sage vor Gott, durch die Teilnahme an diesem Bund, Gott, mein Leben gehört nicht nur mir, es gehört dir. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich habe einen Bund mit dir, wie Abraham es mit dir hatte. Und ich bestätige, dass ich diesen Bund aufrechterhalten will. Das ist, was wir tun. So tief geht das. So tief geht das. Und das ist manchmal so eine Sache, ab und zu, wenn Leute aus einem sehr religiösen Hintergrund haben, dann muss man denen manchmal helfen zu sehen, dass Abendmahl eine freudige Sache ist und dass sie nicht irgendwo so eine religiöse Bedrückung haben sollen beim Abendmahl. Das andere ist, ab und zu gibt es auch Christen, die zu leichtfertig reinlatschen. Also, hier kann sowieso nichts passieren. Ich plädiere dafür, dass wir mit großer Freude, aber auch mit großer Ernsthaftigkeit und großer Liebe das Abendmahl feiern. Amen. Also ich habe keine Schwierigkeiten zu verbinden, jubelnde Freude und Ehrfurcht vor Gott. Ja, und deswegen sagt tatsächlich das Wort Gottes, das sagt das Wort Gottes, ja, ich bin gleich fertig. Die Kinder holen ihre Eltern ab, das ist ein Zeichen des Predigers. Das Wort Gottes sagt, der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir aber uns selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim. Ich meine, gut, dieses Problem haben wir heute nicht, aber damals hat man offensichtlich Totales vermischt. Also man hat, einige haben es so behandelt, dass sollen wir jetzt einfach Abendbrot essen, und es war eine absolute Durcheinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Aber was er sagt ist, es ist nicht egal, in welcher inneren Verfassung wir das Abendmahl feiern. Amen. Die Bibel sagt, es ist einfach wichtig, dass das, was ich tue mit dem Abendmahl, dass das auch korrespondiert mit der Einstellung meines Herzens. Und wenn ich Abendmahl feiere, dann bestätige ich vor Gott, dass ich diesen Bund mit ihm habe und ihn bestätigen möchte. Und ich bestätige auch, dass ich mit all meinen Brüdern und Schwestern im Leib Christi im Reinen sein möchte. Ja? Und das ist das, was wir überprüfen sollen. Ne? Es ist völlig, völlig erlaubt, und sagen, ja, kein Problem. Das ist, mein Herz sagt nur ja dazu. Ich freue mich, dass ich auf dieser Grundlage das Abendmahl feiern kann. Aber es ist eben nicht eine Selbstverständlichkeit. Es ist tatsächlich so, wenn ich ganz genau weiß, dass ich Punkte in meinem Leben habe, wo ich mit der Sünde spiele. Ich spreche nicht davon, wenn du ein Problem hast und du jedes Mal, wenn du reinfällst, weinst du und bittet Gott um Vergebung, sondern wenn ich wirklich eindeutige Kompromisse habe, wo es nicht klar ist, wie meine Herzenshaltung ist, dann sage ich dir, dann bring das in Ordnung, bevor du an das Abendmahl teilnimmst. Nimm lieber nicht daran teil, als in dieser Verfassung bedenkenlos daran teilzunehmen. Amen. Und dasselbe gilt für die Beziehung zueinander. Es ist nicht egal, ob wir das Abendmahl feiern und dabei aufrichtig sagen können, so viel ich weiß, möchte ich wirklich mit all meinen Brüdern und Schwestern in Einklang sein oder in Versöhnung sein. Wenn da eindeutig Punkte sind, wo wir zurücksehen und sagen, nein, also die Sache, mit ihm, den kann ich nicht so als meinen Bruder, als meine Schwester wirklich annehmen, dann ist es viel besser, das in Ordnung zu bringen, bevor man am Abendmahl teilnimmt. Amen. Ich versuche jetzt nicht, eine falsche Hürde aufzubauen. Ich will nur in der Wahrheit leben. Und so schildert uns Gottes Wort das Abendmahl. Amen. Und weißt du, was ich festgestellt habe manchmal? Wenn wir an der richtigen Stelle Ernsthaftigkeit haben, haben wir an der richtigen Stelle ausgelassene Feier und Freude. Nichts ist so unangenehm, als wenn man versucht, eine Riesenfreude zu produzieren, wo man einen Haufen Dreck am Stecken hat. Seid ihr noch hier? Okay. So, wenn wir Abendmahl feiern, dann bestätigen wir diesen Bund. Und das andere ist, dass wir uns daran erinnern, an die Bündnistreue Gottes. Und das ist das andere, was ich heute sehr stark unterstrichen habe. Ich glaube, dass es rübergekommen ist. Das gilt nicht nur, wenn wir Abendmahl feiern, sondern denk darüber nach. Nimm diesen Gedanken auch mit. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Und Gott sagt, wenn wir in diesem Bund leben, deine Feinde sind meine Feinde. Deine Probleme sind meine Probleme. Meine Kraft, meine Waffen stehen dir zur Verfügung. Meine Zugänge stehen dir zur Verfügung. Meine Ressourcen stehen dir zur Verfügung. Und Gott sagt, auch wenn du mal treulos gewesen bist, ich werde nie treulos werden. Und du kannst dann auch zurückkommen und diesen Bund erneuern. Und meine Treue, die nie vergeht, neu erleben. Das ist dein Papa. Das ist die andere Sache wieder. Amen. So, lass uns jetzt einfach aufstehen. Ich möchte, dass wir jetzt gleich dazu rübergehen, das Abendmahl zu feiern. Also das heißt, ich möchte bitten, das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Und diejenigen, die mitdienen am Mahl. Und ich muss jetzt nicht nochmal diese Einsetzungsworte Jesu lesen. Aber bitte, wir loben Gott mit einem Lied jetzt. Aber lass uns doch einfach... Das ist natürlich immer so, aber lass uns heute besonders darauf achten, dass wir in der Wahrheit sind, wenn wir dieses Mahl feiern. Amen. So.